Ja, es ist in der Tat schon 4 Jahre her, dass ich nach Duisburg, Essen gekommen bin. Und dennoch ist das die erste Gelegenheit, mal einen Vortrag zu halten, der fächerübergreifend ist. Und die Gelegenheit nehme ich gerne wahr, denn ich denke, das ist das, was eine Universität reizvoll macht. Die Chance, die Freude vielleicht auch an einem disziplinübergreifenden Diskurs. Ich habe mir heute relativ viel vorgenommen oder anders gewendet. Ich werde Ihnen hoffentlich nicht zu viel zumuten, aber schon einiges. Ich möchte Ihnen skizzieren, womit wir uns in der Wirtschaftsinformatik beschäftigen, und zwar mit einem ganz speziellen Fokus, nämlich mit dem Fokus auf Sprache. Und wenn Sie sagen, Sprache, das ist ja klar, alles, was mit Informatik zu tun hat, hat auch irgendwie mit Programmiersprachen zu tun. Aber darüber möchte ich heute weniger sprechen, sondern es geht eher um die Sprache, die wir sprechen, wie diese Sprache in Beziehung steht zu der Software, die wir nutzen, und wie die Software, die wir nutzen, dann vielleicht wieder sich auswirkt auf die Sprache, die wir sprechen. Nun, zunächst möchte ich Ihnen ganz kurz zum Begriff Informationssystem aus dem Blickwinkel der Wirtschaftsinformatik etwas sagen. Ich gebe Ihnen dann ein Beispiel, Softwareentwicklung auf die Schnelle. Und dann komme ich zu dem zentralen Aspekt, das, was die Herausforderung der Wirtschaftsinformatik ausmacht und was ich Ihnen dann auch nicht nur aus der Sicht der Wirtschaftsinformatik nahebringen möchte, nämlich sprachliche Abstraktion, die dann einhergeht mit ergänzenden Herausforderungen, die im kulturellen, im politischen Bereich liegen. Was ist ein Informationssystem aus dem Blickwinkel der Wirtschaftsinformatik? Auch in der Wirtschaftsinformatik gibt es viele durchaus unterschiedliche Definitionen. Es ist ein System, das der Erfassung, Aufbewahrung, Verarbeitung und Bereitstellung von Daten und Informationen dient. Das ist wenig überraschend. Wichtig ist, dass es sich hier aus dem Blickwinkel der Wirtschaftsinformatik immer um eine zweckgerichtete Repräsentation ausgewählter Domänen handelt. Eine Domäne ist ein Anwendungsbereich, zum Beispiel in einem Unternehmen, Auftragsbearbeitung oder bei einer Versicherung die Prüfung von Schadenfällen. Viele Domänen dieser Art spielen für die Wirtschaftsinformatik eine Rolle. Und ein Informationssystem ist darauf gerichtet, diese Domänen abzubilden. Der Fokus der Wirtschaftsinformatik ist generell auf Informationssysteme gerichtet, aber ganz besonders auf solche Informationssysteme, die rechnergestützt sind. Weil diese Informationssysteme, die Gestaltung dieser Informationssysteme mit einer eigenen Komplexität und mit ganz spezifischen Herausforderungen verbunden ist. Man kann Informationssysteme aus einem anderen Blickwinkel auch dadurch kennzeichnen, dass man sie beschreibt als eine Zusammenfassung aus Datenstrukturen und darauf operierenden Programmen. Das Forschungsziel der Wirtschaftsinformatik, das ich gleich noch weiter differenzieren werde, besteht in der Förderung der wirtschaftlichen Gestaltung und Nutzung von Informationssystemen. Es geht also nicht nur um die Gestaltung, sondern um die wirtschaftliche Gestaltung und auch um die Entwicklung korrespondierender Nutzungsszenarien. Nun, ganz wichtig für das, was ich im Folgenden sage, ist, sich vor Augen zu führen, was man eigentlich repräsentiert. Ich habe vorhin gesagt, wir repräsentieren Anwendungsdomänen, aber wenn man genauer hinschaut, dann stellt man fest, das stimmt eigentlich so nicht ganz. Also das, was Sie hier unten sehen, dass ein Informationssystem eine Domäne abbildet, das ist bei genauer Hinsicht nicht ganz zutreffend. Es ist vielmehr so, dass die Domäne selbst repräsentiert ist durch eine Diskurswelt, also durch Fachsprachen beispielsweise und das, was sonst noch sprachlich dazugehört, um sich in dieser Domäne professionell oder sonst wie zu bewegen. Und das Informationssystem nun bildet diese Diskurswelt ab. Das heißt, wir haben also es zu tun mit einer doppelten Abbildung. Und das liegt natürlich daran, dass wir uns die Welt sprachlich erschließen und der Zugang zu dieser Welt, zu diesem Weltausschnitt immer über die Sprache erfolgt, die wir oder andere sprechen, um uns in der Welt zu bewegen. Das nur zur Verdeutlichung. Wir reden, wenn wir über Repräsentation sprechen, immer über die Abbildung irgendwelcher Diskurswelten. Ich gebe Ihnen jetzt ganz kurz einen Überblick über die softwaretechnischen Grundlagen. Diejenigen von Ihnen, die sich mit Softwaretechnik auskennen, sehen mir bitte nach, dass das sehr rudimentär ist. Wenn man sich vorstellen möchte, wie Software aufgebaut ist, wie Informationssysteme aufgebaut sind, dann ist es ganz sinnvoll, sich vor Augen zu führen, dass man solche Systeme idealtypisch modular aufbaut. Das ist, denke ich, gut nachvollziehbar. Ein Informationssystem kann sehr groß, sehr komplex sein und da macht es Sinn, sich leistungsfähige Strategien zur Reduktion von Komplexität zu bemühen. Da liegt es nahe, die Gesamtkomplexität zu reduzieren, indem man Module erstellt, diese Module dann weitgehend unabhängig voneinander entwickelt, Separation of Concerns, und sie dann zum Gesamtsystem zusammensetzt. Was ist nun ein Modul? Nun, ein Modul aus technischer Sicht ist so etwas wie eine Programmeinheit, und zwar eine Einheit, die ihre Daten verwaltet und deren Funktionalität über eine sogenannte Schnittstelle verfügbar gemacht wird. Über diese Schnittstelle kann man auf die Operationen eines solchen Moduls zugreifen. Ein Modul dieser Art kann eine Komponente sein oder auch ein Modul, das ist auch ein Begriff aus der Softwaretechnik, oder eine Klasse bzw. ein Objekt. Und ich werde im Folgenden vor allem auf Klassen bzw. Objekte fokussieren, weil die das, was mir im Sinn steht, was ich vermitteln möchte, denke ich, besonders gut verdeutlichen. Schauen wir uns ein Beispiel an. Wie entwickelt man Software? Nun, wie gesagt, stark vereinfacht, aber in den Grundzügen schon dementsprechend, was wir in der Wirtschaftsinformatik tun. Wir schauen uns zunächst Handlungssysteme an, denn Handlungssysteme sollen ja unterstützt werden durch Software. Wir müssen diese Handlungssysteme analysieren, wir müssen sie verstehen und ganz wichtig, oft werden wir diese Handlungssysteme neu organisieren, um auf diese Weise eine bessere Erreichung der jeweils relevanten Ziele zu gewährleisten, also beispielsweise eine höhere Effizienz. Wir sehen uns hier einen Prozess an zur Auftragsbearbeitung. Ich hoffe, die ikonische Darstellung ist einigermaßen nachvollziehbar. Ein Auftrag geht ein, das ist ganz links, dieses Startereignis. Und als Folge davon wird dann eine Prüfung durchgeführt, eine Plausibilitätsprüfung. Da sieht man einen Menschen am Tisch sitzen. Das heißt, dieser Teilprozess erfordert manuelle Tätigkeiten. Dann wird je nach der Plausibilitätsprüfung entweder festgestellt, dass dieser Auftrag plausibel ist, dann geht es oben weiter, oder er ist nicht plausibel, dann wird in diesem vereinfachten Fall der Prozess zu einem Ende gebracht. Wenn der Auftrag plausibel ist, dann wird geprüft, ob die georderte Ware verfügbar ist und das Ganze setzt sich dann fort. Dieses Modell, dieses Geschäftsprozessmodell, bildet die Grundlage für die Gespräche mit denen, die sich in einer solchen Domäne bewegen, bilden ein Gerüst auch für die sprachliche Rekonstruktion der Diskurswelt. So, und wenn wir nun Software entwickeln wollen, dann schauen wir uns zunächst mal an, was können wir verbessern? Und das habe ich jetzt hier ganz stark vereinfacht. Ich drücke auf den Knopf und Sie sehen einen etwas geänderten Prozess. Einige dieser Teilprozesse sind nunmehr vollautomatisiert. Das ist so das, was man sich wünscht, um eine höhere Effizienz zu erzielen. Und wenn wir das getan haben, dann würden wir mit den Anwendern, mit den Verantwortlichen darüber sprechen, ob das jetzt im grünen Bereich liegt und auf einer solchen Grundlage dann schrittweise die Software entwickeln. Und das tut man, indem man fragt, welche Informationen werden eigentlich in diesen einzelnen Prozessteilen benötigt? So, und daraufhin werden uns Wörter zugerufen. Wir könnten es auch anders wenden. Wir erfahren Begriffe aus dieser Diskurswelt. Also an dieser Stelle zum Beispiel braucht der Vertriebsmitarbeiter Zugriff auf einen Kunden, nämlich auf den Kunden, der diesen Auftrag erteilt hat, auf den Auftrag selbst, auf Produkte, die in diesem Auftrag eine Rolle spielen. So erfahren wir nach und nach, welche Begriffe eine Rolle spielen. Und nun ist es wichtig, dass wir diese Begriffe in Software gießen. Das Ziel der Softwareentwicklung ist eine Begriffsrekonstruktion, und zwar eine zielgerichtete im Hinblick auf das, was die zu entwickelnde Software leisten soll. So, und das kann man sich jetzt so vorstellen, dass wir bei den Begriffen fragen, welche Eigenschaften kennzeichnen diese Begriffe, also Kunde beispielsweise. Und ganz wichtig ja für die Bedeutung eines Begriffes, wie sind die Beziehungen dieses Begriffes zu anderen Begriffen? Wenn man es rein sprachlich macht, könnte man fragen, in welchen Sätzen kommt dieser Begriff vor? Und Sie sehen jetzt hier schon eine softwaretechnische Abstraktion, das heißt, die Begriffe sind nicht vordergründig einfach nur durch Attribute gekennzeichnet, sondern durch die Operationen, die sie im Kontext einer Software anbieten sollen. Und man spricht hier auch von einer objektorientierten Softwareentwicklung. Dahinter steht der Ansatz, dass man die Artefakte, aus denen man Software baut, in ähnlicher Weise konzeptualisiert wie die Begriffe aus der jeweiligen Diskurswelt, um auf diese Weise sicherzustellen oder zumindest dazu beizutragen, dass der Softwareentwurf verständlicher ist, die Konzepte des Softwareentwurfs korrespondieren mit den Begriffen aus der jeweiligen Diskurswelt. Und außerdem soll natürlich sichergestellt werden, dass eine Software, die sich orientiert an der Sprachwelt in der jeweiligen Anwendungsdomäne, den Anforderungen gerecht wird. Sie sehen also hier die Begriffe, jetzt aber schon softwaretechnisch gewendet in Form sogenannter Klassen. Und die Bedeutung der Begriffe macht sich dann fest, zum einen an den Beziehungen zwischen den Begriffen, angedeutet hier durch die grünen Kanten, und durch die Operationen, die solche Software-Artefakte dann anbieten sollen. Also von einem Kunden möchte man den Namen wissen, getName, man möchte den Namen setzen oder ändern, setName und was sie da sonst noch alles sehen. Das sind die Operationen, die man hier erwartet. Und all das zusammen, das wird natürlich bei Programmen gängiger Größenordnung ein sehr viel größeres Modell sein, all das zusammen ergibt dann das sogenannte Schema einer Software. Und wenn wir nun die Software selbst ausführen, als Ergänzung noch sehen Sie hier das, was ich eben schon gesagt habe, diesen Bereich, die Summe der Operationen einer Klasse nennt man ihre Schnittstelle. Dann ist das, was nach außen sichtbar ist, um eine Software zu nutzen. Und das ist wie gesagt, die Schemaebene. Und wenn wir nun zur Programmebene übergehen, dann bilden wir Instanzen dieses Schemas oder anders gewendet Instanzen der Klassen. Und das sind dann eben Objekte. Und ein Programm, ein objektorientiertes Programm, besteht nun aus solchen Objekten, deren Bedeutung in den korrespondierenden Klassen definiert ist. Und der Ablauf des Programms ist nichts anderes als eine Interaktion in einem Objektnetz. Das heißt, wir haben ein Netz von Objekten, deren Bedeutung festgelegt ist im Schema, deren Schnittstelle im Schema festgelegt ist, und über diese Schnittstelle tauschen sie nun Nachrichten aus, rufen gegenseitig Operationen auf, und die Abfolge dieser Ausführung von Operationen ergibt dann das Programm. Nun, es geht mir hier gewiss nicht um die softwaretechnischen Aspekte, es geht mir nur darum zu verdeutlichen, dass die Begriffswelt, die wir eben ansatzweise in diesem Prozess, in diesem Geschäftsprozess gesehen haben, übertragen wird auf den Entwurf der Software und dann auch die Grundlage darstellt für die Software. Im weiteren Verlauf können wir diesen Aspekt, der stärker jetzt auf die Softwareentwicklung schaut, vernachlässigen. Nicht aber das, worum es letzten Endes geht. Was ist das Ziel der Forschung in der Wirtschaftsinformatik? Nun, wir beschäftigen uns gewiss nicht damit, einzelne Programme zu erstellen, Software für Unternehmen etwa, auch wenn das sehr komplexe Herausforderungen sein können, sondern es geht in der Wirtschaftsinformatik um das, worum es in der Wissenschaft immer geht, nämlich um Abstraktion. Wir wollen nicht einzelne Probleme lösen, sondern wir wollen von Einzelfällen abstrahieren, auf ganze Klassen von Problemen und dafür angemessene Lösungen entwickeln. Das heißt also, Informationssysteme konzipieren, die in vielen Fällen eingesetzt werden können. Und das hängt zusammen mit zwei Zielen, die wiederum sich ableiten lassen aus dem Ziel der Wirtschaftsinformatik, die Wirtschaftlichkeit von Informationssystemen zu fördern. Das ist einmal das Ziel der Wiederverwendung und zum anderen das Ziel der Integration. Wiederverwendung ist etwas, was Sie alle kennen. Wenn Sie ein Textverarbeitungsprogramm nutzen, dann benutzen Sie eine Software, deren Entwicklung viele Millionen gekostet hat. Sie haben die wahrscheinlich oder Sie haben die sicherlich nicht bezahlt. Sie würden auch wahrscheinlich keinen Betrag bezahlen, der auch nur annähernd in die Nähe der Entwicklungskosten käme. Wir alle profitieren davon, dass diese Software millionenfach wiederverwendet wird und dadurch dann sehr erschwinglich wird, obwohl der Erstellungsaufwand sehr groß war. Genau diesen Ansatz möchte man nun übertragen auf Unternehmenssoftware. Da gelingt das nicht so gut, obwohl es durchaus auch dort Beispiele gibt. Das heißt, das Ziel der Wirtschaftsinformatik ist es, dazu beizutragen, Ansätze zu entwickeln, die die Wiederverwendung von Software-Artefakten fördern. Dann entwickelt man eben einmal sorgfältig, kann vielfach wiederverwenden und hat dann die wirklich ganz hervorragenden ökonomischen Skaleneffekte. Auf der anderen Seite soll Integration gefördert werden. Das heißt, wenn zwischen zwei Softwaresystemen, also beispielsweise den Systemen von zwei Unternehmen, Daten ausgetauscht werden, dann bedeutet eine enge Integration, dass das eine System in Anführungszeichen genau weiß, welche Daten es von dem anderen System erhält. Also der Rekonstruktionsaufwand, um die Semantik zu rekonstruieren, entfällt. Und außerdem bedeutet Integration, dass eine differenzierte Kommunikation möglich ist, weil nämlich beide Kommunikationspartner eine gemeinsame Begriffswelt haben, und das werde ich Ihnen gleich zeigen. Die Herausforderung, die wissenschaftliche Herausforderung oder eine, es gibt noch andere, ist nun mit der Varianz umzugehen, der Varianz in der Organisation von Handlungssystemen in der Realität, aber auch der sprachlichen Varianz in den jeweiligen Diskurswelten. Da gibt es viele, die sagen, das kann man gar nicht vereinheitlichen. Jedes Unternehmen ist anders. Es werden so viele unterschiedliche Sprachen gesprochen. Die Wirtschaftsinformatik muss sich hier dieser Herausforderung stellen. Ganz wichtig dazu sind konzeptuelle Modelle. Nun, das, was Sie eben im Ansatz schon gesehen haben, wenn wir Begriffe definieren, definieren wir sie nicht isoliert, sondern immer im Kontext. Die Bedeutung eines Begriffs ergibt sich eben auch ganz wesentlich dadurch, zu welchen anderen Begriffen er in Beziehung gesetzt wird. Und ein konzeptuelles Modell ist nun darauf gerichtet, auf Begriffe zu abstrahieren und dabei die technischen Grundlagen der Software, die ohnehin im Zeitverlauf sich sehr schnell ändern, zu vernachlässigen. Eine Basis, eine langfristige Basis zu schaffen, eine sprachliche Basis von Software. In der Regel sind konzeptuelle Modelle mit einer grafischen Darstellung verbunden, weil man davon ausgeht, dass eine grafische Darstellung die Anschaulichkeit fördert und damit auch ein Modell zu einer besseren Grundlage für die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Akteuren macht. Wichtig ist nun aus dem Blickwinkel der Wirtschaftsinformatik, dass wir versuchen, Referenzmodelle zu entwickeln, also konzeptuelle Modelle, die nicht nur in einem Fall, sondern in möglichst vielen Fällen eine gehaltvolle Grundlage für die Entwicklung von Software darstellen. Wichtig dabei ist, ich werde das später noch mal kurz ansprechen, dass diese Referenzmodelle Abstraktionen sind in deskriptiver und in präskriptiver Absicht. Wir beschreiben also das, was tatsächlich ist, rekonstruieren tatsächliche Diskurswelten, fragen uns aber, wie könnte man das vielleicht besser machen, um bestimmte Ziele zu erreichen. So, und jetzt sehen Sie ein konzeptuelles Modell, auf das ich aber nicht näher eingehen werde. Das ist ein ganz einfaches Modell. Hier geht es auch um den Kontext der Auftragsbearbeitung. Da sehen Sie den Begriff Invoice, also Rechnung, Rechnungsposition, Produkt und so weiter. Das ist ein ganz einfaches Referenzmodell, das aber eine Grundlage darstellen könnte für die Softwareentwicklung. Ziel bei der Erstellung solcher Referenzmodelle ist die Rekonstruktion von Sprache oder teilweise auch so etwas wie ein Neuentwurf. Da können Begriffe auftauchen, die es in der Sprache noch gar nicht gibt, in der Fachsprache, in der jeweiligen, beziehungsweise die es in dieser Form nicht gibt. So, schauen wir auf Wiederverwendung. Wir haben hier unten durch diese drei farbigen Symbole angedeutet unterschiedliche Softwaresysteme, die aber Gemeinsamkeiten haben. Und diese Gemeinsamkeiten finden sich in einheitlicher Form dargestellt in dem konzeptuellen Referenzmodell einer entsprechenden Domäne. Und Wiederverwendung besteht nun darin, dass die einzelnen Anwendungen die Teile des Referenzmodells wiederverwenden, die sie benötigen. Das heißt also, die Entwickler der jeweiligen Software müssen nicht immer von vorne anfangen, sondern sie können zurückgreifen auf einen sorgfältigen Entwurf. Die Herausforderung ist natürlich klar, Man braucht gehaltvolle Modelle, also keine oberflächlichen, die einer großen Zahl konkreter Anwendungsfälle genügen. Da gibt es einen Widerspruch, je gehaltvoller, also man könnte auch sagen, je mehr Semantik ein Modell hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in dem einen oder anderen Einzelfall nicht mehr passt, weil es eben zu speziell ist. Mit diesem Konflikt müssen wir umgehen. Nun, auf der anderen Seite bieten Referenzmodelle eben auch eine wichtige Grundlage für Integration. Wir haben zwei Anwendungen hier oder als Komponenten dargestellt, K1, K2, und die sollen integriert werden. Integration heißt immer Kommunikation, das ist ja nicht nur im technischen Kontext so, Kommunikation oder Kommunikationsfähigkeit. Und wie erfolgt Kommunikation hier in diesem technischen Modell? Durch den Austausch von Nachrichten. Diese Nachricht wird von K1 nach K2 geschickt, und wichtig ist nun, sich zu fragen, was soll da übermittelt werden und wie kann sichergestellt werden, dass der Empfänger diese Nachricht in der gleichen Weise interpretiert wie der Sender. Nun schauen wir uns ein Beispiel an, Zustellung einer Rechnung. In dieser Nachricht soll eine Rechnung, wie auch immer kodiert, enthalten sein. Und damit diese Kommunikation funktioniert, ist das nötig, was wir auch benötigen, wenn wir erfolgreich oder zumindest ansatzweise erfolgreich kommunizieren möchten. Wir brauchen eine gemeinsame Sprache. In dem Fall brauchen beide Anwendungen den gleichen Begriff von Rechnung. Und der findet sich in dem Referenzmodell oben, Invoice, Sie hatten es eben gesehen. Das heißt, die Komponente 1 übermittelt eine Nachricht und verweist darauf, diese Nachricht ist von der Klasse oder vom Typ Invoice. Wenn der Empfänger dieses Referenzmodell kennt, dann weiß er, was diese Referenz bedeutet, kann sie auflösen. Ja? Also Integration durch Verweis auf gemeinsame Begriffe. Und diese Begriffe können durchaus komplexer sein. Ich habe das mal vereinfacht dargestellt mit solchen Suchanfragen. Also beispielsweise suche Rasenmäher mit Elektromotor und Leistung größer 3 Kilowatt. Wenn Sie solch eine Anfrage haben und die beispielsweise absetzen wollen bei eBay, werden Sie ein Problem haben, weil dort eine entsprechende Sprache nicht rekonstruiert ist. Es kann aber auch durchaus sein, dass man in einen ganz anderen Bereich geht, also beispielsweise suche Romane, für die gilt, dass der weibliche Protagonist ein Doppelmörder ist. Auch das ist überhaupt gar kein Problem, wenn die Repräsentation solcher bibliografischen Angaben in einer einheitlichen Sprache erfolgt, natürlich auch inhaltlich entsprechend angereichert ist. Die Herausforderung ist es hier, und das ist eine ganz ähnliche Herausforderung wie die eben, differenzierte Begriffe, also nicht nur oberflächliche Begriffe, für eine große Zahl möglicher Interaktionen zu finden. Wir schicken eine Nachricht hinaus in die Welt und können, wenn alle beteiligten Akteure weltweit eine gemeinsame Sprache verwenden, darauf setzen, dass diese Nachricht auch verstanden wird. Und das hat nichts mit künstlicher Intelligenz oder sonstigen Dingen zu tun, sondern einfach nur mit Konventionen. So, was sind die Potenziale einer einheitlichen Sprache? Ich glaube, die Potenziale, die durch die Vereinheitlichung von Sprache ermöglicht werden, sind wesentlich größer als das, was vordergründig in der Informatikforschung angestrebt wird, nämlich schnellere Rechner oder neue Programmiersprachen, effizientere Algorithmen und dergleichen mehr. Wenn es gelingt, Sprache zu vereinheitlichen, dann können wir Kosten reduzieren in einem großen Umfang. Wir können die Vorteile der Wiederverwendung nutzen und wir haben die Chance, Systeme wirklich sehr eng zu integrieren und damit eine effiziente Kommunikation zu unterstützen. Gleichzeitig können wir darauf setzen, dass die Qualität solcher Informationssysteme besser sein wird, weil eben die Bausteine, aus denen sie bestehen, sehr, sehr sorgfältig entwickelt wurden und geprüft. Wir haben Automatisierungspotenziale, die sehr viel weiter reichen als das, was man in der Vergangenheit und auch heute noch etwa durch Ansätze der künstlichen Intelligenz erschließen wollte. Differenzierte Suchverfahren, sehr differenzierte Analysen. Es ist ja klar, dass die Analysemöglichkeiten wesentlich abhängen davon, wie differenziert die Begriffe, die Konzepte sind, auf denen die Analyseverfahren operieren. Und dann gibt es noch einen Punkt, der seit einiger Zeit im Alltag schon festzustellen ist, nämlich, dass einzelne Gegenstände eine Beschreibung ihrer selbst tragen. Sie kennen das, wenn Sie einen neuen Drucker kaufen, den an Ihrem Rechner anschließen, dann wird in der Regel der Rechner, also das Betriebssystem des Rechners feststellen können, um welchen Drucker es sich handelt. Aber auch physische Objekte, beispielsweise Produkte, die Sie im Supermarkt finden, tragen teilweise schon einen Chip und dieser Chip beinhaltet eine in der Regel rudimentäre Beschreibung seiner selbst bzw. des Objektes. Und wenn man nun eine Welt hat, die durch eine vereinheitlichte Menge von Begriffen gekennzeichnet ist, dann hat man die Grundlage dafür, dass jedes Objekt, jedes physische Objekt nicht nur eine Beschreibung seiner selbst trägt, wie wir das heute teilweise schon sehen, sondern dass diese Beschreibung erfolgt durch einen Verweis auf einen Begriff, der allen Systemen und allen Menschen, die sich dafür interessieren, bekannt ist. Das heißt also, wir erhalten dadurch einen erheblichen Rationalisierungsvorteil, weil der Erfassungsaufwand, der dadurch entsteht, dass wir einzelne Objekte abbilden auf ihre Repräsentation in einem Informationssystem, weitgehend entfällt und natürlich auch die Fehler, die bei einer solchen Erfassung auftreten können. Nun ganz zum Schluss noch kurz zu den Herausforderungen und zu den Chancen. Was sind die spezifischen wissenschaftlichen Herausforderungen? Das, was wir tun, nämlich sprachliche Modelle zu entwerfen, Rekonstruktionen anzustreben, mit dem Ziel, eine Vereinheitlichung zu erreichen, ist gewiss nichts Neues. Da hat es in der Philosophie, in der Sprachphilosophie immer wieder Ansätze gegeben. Ein Beispiel dafür ist dieser Satz von Wittgenstein, der sagt, wir wollen in unserem Wissen vom Gebrauch der Sprache eine Ordnung herstellen. Ganz wichtig jetzt, eine Ordnung zu einem bestimmten Zweck, eine von vielen möglichen, nicht die Ordnung. Das könnte man sagen, naja, wir haben gar nicht den Anspruch, die Ordnung zu erstellen, das Beste aller Referenzmodelle. Aber in der Wissenschaft ist das doch etwas unbefriedigend, denn neben Abstraktion gibt es noch mindestens ein anderes Charakteristikum wissenschaftlicher Erkenntnis, das wir berücksichtigen sollten, nämlich das Gebot der Begründung. Und wenn ich ein Referenzmodell entwickle, in einer Qualifikationsschrift beispielsweise, und das dann ganz stolz der Welt präsentiere, sollte ich sagen können, was meinen Sprachentwurf besser macht als bisherige. Dies zu begründen ist allerdings ausgesprochen schwierig und stößt an Grenzen, die kaum zu überwinden sind. Zum einen hat das zu tun mit dem Problem der Nicht-Hintergehbarkeit von Sprache. Und wenn wir Sprache bewerten, machen wir das natürlich immer wieder sprachlich und sind eingebunden in die Zwänge, die uns die Sprache auferlegt, die wir sprechen. Aber darüber hinaus reden wir hier auch anders als etwa die Naturwissenschaften nicht von der Realität, sondern wir reden auch über mögliche Welten, die wir entwerfen, also neue Handlungssysteme, die wir entwerfen, weil wir glauben, hoffen und dann auch begründen sollten, dass diese möglichen Welten im Hinblick auf bestimmte Ziele, Effizienz, Wohlstand, was auch immer, besser sind als das, was wir bisher haben. Ganz schwierig, aber eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und dann gibt es ein anderes Problem, das ausgesprochen lästig ist, dass wir als anwendungsorientierte Disziplin solche Referenzmodelle entwickeln möchten. Das steht bei uns auf der Forschungsagenda, aber die werden erst dann wirksam, wenn sie tatsächlich benutzt werden. Und die tatsächliche Benutzung hängt allerdings wesentlich ab von außerwissenschaftlichen Einflussfaktoren, hängt ab von ökonomischen Interessen großer Unternehmen, hängt ab von politischen Interessen und natürlich auch von kulturellen Prozessen, von sozialen Prozessen, wird eine neue Sprache akzeptiert oder nicht. Das können wir nicht beeinflussen, aber es beeinflusst zumindest den messbaren Erfolg unserer Forschung. Nun, wenn man von Spracheinheitlichung spricht, dann muss man damit rechnen, dass dies als eine Bedrohung angesehen wird. Die Bedrohung der Sprachvielfalt und des in Sprache gespeicherten gesellschaftlichen Wissens. Wenn man vor allem fokussiert auf formalisierbare Semantik, dann läuft man Gefahr, dass man etwa verstößt gegen Grundsätze der Hermeneutik, die hier in dem Zitat sich finden. Und man findet nun ganz viele Zitate, die betonen, dass Sprache eben mehr ist als das, was sie in einer rekonstruierten Form, in etwa in einem Referenzmodell oder am Ende in Software gegossen, vorfinden. Das ist sicherlich ernst zu nehmen, aber ich denke, es gibt, und das ist dann meine letzte Folie, auch eine Chance. Zum einen vordergründig ökonomisch. Wenn es uns gelingt, Sprachvielfalt, die ja nicht ein denknotwendiger Reflex auf unterschiedliche Anforderungen ist, sondern zum Teil einfach nur Ausdruck einer willkürlichen Evolution von Sprache oder zumindest in Teilen willkürlichen Evolution, dann setzen wir Produktivitätspotenziale frei, die ganz erheblich sind und damit auch eine Chance bieten, den Wohlstand zu fördern beziehungsweise mangelnden Wohlstand, Armut zu bekämpfen. Wenn man das tut, muss man sich so ein bisschen fragen, wie sieht das Wissenschaftsmodell aus? Wahrheit ist dann nicht mehr das alleinige Kriterium, wenn es um mögliche Welten geht. Hier könnte man auf Rorty verweisen, zum Beispiel, also Pragmatismus. Fühle ich mich nicht so ganz wohl, aber ich habe das mal so als Anregung hier reingesetzt. Man muss aber auch sehen, dass so etwas wie Sprachpflege durchaus wichtig ist. Das heißt, wenn wir uns den tatsächlichen Sprachgebrauch, die tatsächlichen Diskurswelten anschauen, haben wir die Chance, die Sprache zu verbessern und damit auch die Welt, die wir mit Sprache gestalten und leben. So, und in diesem Sinne ein abschließendes Zitat von Berger und Luckmann, zwei Wissenssoziologen. Ich denke, dass dieser Prozess der Reproduktion der Wirklichkeit über Sprache und der Pflege von Sprache ein Prozess ist, der uns alle angeht. Die Wirtschaftsinformatik ist in dem Kontext, den ich hier thematisiert habe, besonders gefordert. Und es ist ein Prozess, der ohnehin schon seit einiger Zeit läuft und der noch an Fahrt aufnehmen wird durch die Aktivitäten all derjenigen, die mit Informationssystemen zu tun haben, die damit ihr Geld verdienen und ihre eigenen Interessen haben. Ich denke, wir sind als Wissenschaftler gefordert, uns auch zu kümmern und uns auch einzubringen. Vielen Dank.